Wir sind mitten im Exodus, mitten in dem Auszug aus Ägypten. Und ich lese den Vers vor. Es ist 2. Mose 13, 17 und folgende. Die Wolken- und Feuersäule. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs. Denn dieser hatte den Kindern Israel einen Eid abgenommen und gesprochen. Gott wird sich gewiss euer annehmen. Dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israel und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hachirot zwischen Megiddol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Kindern Israel: Sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk. Und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Kindern Israel nachjagte. Aber die Kinder Israel waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern, mit dem ganzen Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hachirot vor Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe herangekommen kam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf. Und sie, die Ägypter, zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Genau. Der Vers der Abschnitt über die Wolken- und Feuersäule beginnt so, dass das Volk Israel einen Weg gezeigt bekommt von Gott, der unlogisch erscheint. Also das Land Kanaan, das verheißene Land, wäre quasi östlich, nordöstlich gewesen, und Gott führt sie in den Süden und führt sie Richtung Schilfmeer, das heißt quasi in eine Sackgasse. Und die Ägypter, die Späher, die da auch das Volk beobachtet haben, haben gesehen, dass da ein Zickzackkurs vorliegt, und das hat Gott ja auch vorausgesehen, dass sie quasi sagen: Ja, das Volk hat sich verirrt, sie gehen den falschen Weg. Und es ist schon seltsam, dass Gott manchmal solche Wege führt, die wir einfach nicht zunächst verstehen können. Das Volk hat sich wahrscheinlich gedacht: Okay, wir laufen hier in den Süden, das Land ist doch eigentlich im Norden, und dann ist links das Meer von uns, rechts ist ein Gebirge, wir laufen in die glühend heiße Hitze der Wüste. Warum führt uns Gott, wenn er uns schon befreien will, in den sicheren Tod? Was macht er da? Und diese Fragen kennen wir doch auch, dass wir denken: Okay, das kann doch nicht der Weg Gottes sein. Das ist ja nur Qual und Elend und Mühe und Not. Und oft sieht erstmal der Weg von Gott, manchmal sieht er so aus, wenn sich Menschen Gott anvertrauen. Ein Prediger, der Theo Lehmann, hat es so lustig ausgedrückt, der hat gesagt: Gott schaukelt seine Kinder nicht auf Matratzen ins Paradies. Das ist so oft so ein bisschen die Vorstellung, ja, du vertraust dich Gott an und dann wird plötzlich alles so automatisch wunderschön und großartig und der Himmel auf Erden fängt schon an. Nein, ist genau das Gegenteil oft. Gott führt seine Kinder oft sehr, sehr raue Wege, sehr harte Wege und er hat auch einen Grund dafür. Und ist auch so ein schöner Ausspruch, wenn du an Gott glaubst, kannst du sogar damit rechnen, dass er dich in Situationen bringt, wo du keinen Ausweg siehst. Ist doch die Frage, was ist denn das dann für ein Gott, ja, der uns in auswegslose Situationen führt? Interessant ist das, dass eigentlich in der Situation sieht man gleich mal, was passiert. Und zwar, es kommt es raus, was in den Herzen von dem Volk auch drin ist. Und das ist bei uns ja auch oft so. Wenn Gott uns in so Situationen führt, dann will er uns oft auch erstmal zeigen, wie es um uns steht, wie unser Zustand ist, was drinnen ist. Es kommt dann einfach raus. Unter Druck kommt es raus, was innen drin ist. Und das ist oft sehr beschämend. Es ist so einfach, jetzt hier von Gott zu erzählen oder es ist so einfach, mal ein schönes Lied zu singen für Gott. Aber im Alltag oder wenn richtiger Druck kommt, dann kommt oft das raus, was in uns drin ist. Und dann spüren wir oft, wie sehr wir Gott eigentlich nötig haben. Dann spüren wir oft, wie sehr wir auch Vergebung nötig haben, wie sehr wir Jesus nötig haben, den Erlöser nötig haben. Und aber interessant ist trotzdem, dass dieser Weg eigentlich trotzdem ein herrlicher Weg ist, den Gott führt. Und es war ja gerade vorhin auch mit diesem Buch interessant gesagt, dieser rote Faden, wenn wir einen Teppich sehen und den umdrehen, dann sieht es ja völlig chaotisch aus. Die Fäden sind chaotisch, die Farben sind chaotisch, es gibt überhaupt keinen Sinn. Und so sieht oft das Leben erstmal aus. Gott führt manchmal verrückte Wege oder unlogische Wege zunächst. Aber am Ende des Tages, wenn der Teppich umgedreht wird, bei denen, die sich ihm wirklich anvertrauen, wird ein sehr, sehr schönes Muster am Ende zu sehen sein. Gottes Meisterhände sind am Werk und er führt die Dinge herrlich hinaus, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und der Teppich wird sehr schön ausschauen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir bei ihm bleiben. Und er bringt auch unser Leben zum Ziel, zu einem guten Ziel, auch wenn es vielleicht momentan nach einer großen Baustelle aussieht. Und der zweite Punkt ist aber auch der, dass Gott auch, und das ist auch wunderschön, er nimmt Rücksicht auf sein Volk. Er hätte sie auch direkt durchführen können, aber er wusste, da sind die Philister ein ganz hartes Kriegsvolk, das nur darauf wartet, seine Feinde zu erledigen, die geübt waren in Kriegsführung. Und das Volk Israel war einfach überhaupt nicht geübt in Kriegsführung. Sie waren gerade frei aus der Sklaverei, waren es gewohnt zu kuschen, ja, sich zu bücken. Und es wäre wahrscheinlich der sichere Tod auch für das Volk gewesen, wenn sie dem Kriegsvolk in die Fänge gelaufen wären. Und Gott wusste das, hat Rücksicht genommen auf die Kinder, auf die Älteren und auf das Volk, das einfach noch nicht bereit war für diese Kämpfe. Und so sieht er uns auch. Er tut uns nicht versuchen über unser Vermögen. Er sieht, wie es um unseren Glauben steht. Er führt uns wie ein guter Hirte auch an solchen krassen Gefahren vorbei oft. Und da sieht man auch die Barmherzigkeit Gottes, dass er wirklich ein Hirte ist, nicht ein Tyrann oder ein König, dem man nicht vertrauen will, sondern ein Hirte, ein Hirtengott, der sein Volk unglaublich liebevoll führt. Und dieser Umweg hat auch einen tieferen Sinn, weil er will sich letzten Endes zeigen in dieser Welt. Er will auch wirklich den Bösen auf dieser Welt, die eigentlich oft, leider oft auch die Macht haben und auch für alle Zeiten ein Denkmal setzen, dass er sagt, nein, ihr werdet nicht zu eurem Ziel kommen und das Böse wird nicht gewinnen. Und dieses, was, das wissen wir ja, was dann passiert mit den Ägyptern, mit dieser Heeresmacht, das sind auch Denkmäler, die Gott immer wieder aufstellt, um auch Herrscher zu warnen, um uns auch zu warnen, hey, mach klare Sache, stell dich klar auf die gute Seite, weiche vom Bösen, kehr um, tu nicht das Böse. Du weißt, das Böse wird nicht gewinnen. Und das Gericht Gottes kann auch sehr, sehr hart ausfallen. Es wird auch hart ausfallen für die, die sich dem Bösen verschreiben. Und es ist auch so gut, dass wir das in der Bibel auch haben. Gott ist nicht nur in den ersten Kapiteln der Bibel hart, sondern auch in den letzten Kapiteln der Bibel. Und das Gericht Gottes ist sehr hart für die, die denken, das Böse wird am Ende vielleicht doch gewinnen. Sicher nicht. Bemerkenswert ist auch, dass der Mose, da heißt es im Vers 19, und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Kindern Israel einen Eid abgenommen, gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Das ist so ein schöner Punkt auch, also man überliest es sehr schnell, Aber es zeigt, was der Mose für ein Mann war auch. Der hat trotz diesem ganzen Chaos, ich meine, da waren 10 ganz große Plagen in Ägypten, da hat Gott ein riesen Gericht über Ägypten gebracht, hat dem Volk befohlen auszuziehen, hat das Passafest gegeben und Mose musste ja mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen. Und mitten in diesem Chaos, er musste ein ganzes Volk ordnen, das gerade noch in der Sklaverei war, und es herausführen, denkt er daran, an diesen Eid. Er hat diesen Eid nicht vergessen, er hat dieses Versprechen nicht vergessen. Und es zeigt, was er für ein wie Gott dieses Werkzeug, den Mose vorbereitet hatte, und was es für ein hervorragender Anführer war. Er hat diesen Eid nicht vergessen. Man hätte auch sagen können, okay, der Josef liegt hier auch gut, ist auch vielleicht ein gutes Denkmal noch für die Ägypter. Er hat ihnen schließlich auch das Leben gerettet. Er war sehr wichtig auch für Ägypten gewesen. Nein, er hat ihn mitgenommen, weil das der Eid war. Das war eine Abmachung. Und es zeigt auch, dass der Mose da Gott schon sehr ähnlich geworden ist. Er war sehr treu in dem, was er gesagt hat. Und auch sehr respektvoll seinen Vorfahren gegenüber. Er hat es jetzt nicht irgendwie groß er hat ihn ja nicht vergöttert, aber er hat ihm sehr großen Respekt dadurch erwiesen, um ihm dieses Versprechen zu erfüllen. Und es ist so, ich finde faszinierend, dass der Josef im Grunde sagt, wenn ihr hier auszieht, dann will ich da mit dabei sein. Ich bin hier nicht zu Hause. Ich bin nicht in Ägypten zu Hause. Es gibt ein altes Gospellied, das heißt, "This world is not my home. I'm just a passing through." Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ich gehe hier nur durch. Das ist nur der Durchgang. Und das ist so schön, dass in dem Josef so ein Herz geschlagen hat, es wusste, die ganze Herrlichkeit Ägyptens, diese ganze Pracht, die ihm auch verliehen worden ist, weil er einfach hervorragend war und weil Gott ihn da auch eingesetzt hat, das war nicht das, wofür sein Herz geschlagen hat. Und er ist auch so ein gutes Beispiel dafür, was es bedeutet, zwar in dieser Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein. Und das wünsche ich mir auch sehr für uns alle, dass wir wissen, wo wir hingehören. Weil diese Welt umgarnt uns und zieht uns an. Sie hat so eine Power, sie hat so viel Kraft, uns gefangen zu nehmen. Und Ägypten ist ja ein Bild für die Welt, für das Reich dieser Welt auch. Und Pharao ist auch ein Bild für Satan. Und die haben sehr große Register, die sie drücken können. Aber der Josef wusste, er ist hier nicht zu Hause. Aber er hat, und das ist auch faszinierend, er hat das Beste für diese Stadt gesucht. Sucht der Stadt Bestes. Das ist auch, was die Bibel uns sagt. Wir sollen nicht so tun, als wären wir hier nicht mehr da, sondern wir sollen ja das Beste für unsere Stadt suchen. Der Josef hat sich so stark auch für Ägypten eingesetzt, um es zu retten. Er hat sein Bestes gegeben, aber sein Herz hing nicht an diesen Reichtümern. Sein Herz hing nicht an dieser Macht und sein Herz hing nicht an diesem Glanz. Und das wünsche ich mir für uns auch, dass wir dass unser Herz wirklich bei Gott schlägt und für sein Reich schlägt. Das haben wir gerade gesungen, dein Reich komme, o Herr. Und dieses Weltreich, diese Reiche hier werden vergehen. Das ist wirklich nur ein Hauch, sagt die Bibel. Ein Hauch, der eine kurze Zeit ist und dann weg ist. Und Jesus will, dass wir ja für ewige Dinge bauen, ein ewiges Reich mitbauen, an seinem Reich mitbauen. Und der Josef war eben aus diesem Holz geschnitzt und Mose auch. Und möge Gott uns das auch ins Herz geben, dass wir unsere Herzen nicht hier an diese Welt ketten lassen. Dass wir, sag ich uns auch vielleicht mal testen, können wir den Stecker noch rausziehen, den man uns ständig reintut? Ja, wir sind ja ständig online, wir sind ständig plugged in. Kann ich noch freien Gewissens mal sagen, hey, ich zieh mal den Stecker, das tut mir nicht weh? Oder bin ich nur noch, sag ich mal, mit meinen ganzen Leitungen an diese Erde gekettet? Weil das ist echt auch ein schlechtes Zeichen, weil wenn man merkt, wow, ich will gar nicht in den Himmel, dann ist die Frage, hey, auf welchem Kurs bist du eigentlich? Auf welchem Kurs? Wo geht's denn dann hin? Wo willst du hin? Und genau. Also das will uns letzten Endes der Josef auch sagen dadurch. Er weiß, wo er zu Hause ist und er will in diese Heimat. Jetzt kommen wir zu der Wolkensäule und der Feuersäule. Und das ist auch so wunderschön, dass Gott ein sichtbares Zeichen gibt. Also das Volk Gottes war in Ägypten 430 Jahre lang versklavt und da war überhaupt nichts von Gott zu sehen. Die haben ja immer wieder geschrien und gebetet und da war nichts zu sehen von Gott. Und dann hat Gott das Passahlamm eingesetzt und das Blut hat sie quasi bewahrt vor diesem Gericht Gottes, ein Bild auf Jesus, der uns vor dem Gericht Gottes bewahren kann. Das Einzige, was uns wirklich retten kann, vor dem sicheren Gericht über diese Welt. Und das Blut, wer unter dem Blut ist, ist gerettet, wer unter dem Blut Jesu ist. Und dann kommt aber dieses sichtbare Zeichen aus der unsichtbaren Welt, das sich den Israeliten zeigt in dieser Wolkensäule und der Feuersäule. Und diese eine sichtbare Präsenz für sie gibt in der Wüste, weil da war nichts mehr, woran sie sich festhalten konnten. Sie hatten auch keine Bibel wie wir, an der sie sich festhalten konnten. Sie hatten kein Geländer, da war nichts. Und es ist so wunderbar, dass Gott ihnen das schenkt. Das ist so ein großes Zeichen seiner Gegenwart und seiner Liebe, seiner Freundlichkeit. In der Hitze eine Wolke und bei Nacht ein Licht, ein Feuer. Und es ist so, so herrlich, dass er seinem Volk immer vorangegangen ist. Da heißt es auch, er ging voran. Der Herr zog vor ihnen her. Es ist auch so, so wunderschön, dass er eben nicht sie umherirren hat lassen, sondern dass er ihnen wirklich den Weg gezeigt hat. Und das ist vielleicht der schönste Vers im ganzen Absatz, Vers 22, niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Und die meisten von euch wissen, zwischen den Zeilen steht, wenn da steht niemals, wie oft dieses Volk gemurrt hat, wie oft es ungehorsam war, wie oft es gesagt hat, gleich auf der nächsten Seite sagen sie, hey, wir wollen zurück in die Gräber von Ägypten. Das ist eine Ohrfeige für Mose, eine Ohrfeige für Gott. Das ist, als würde man jemanden ins Gesicht spucken. Ja, Wahnsinn. So, wir wollen zurück in die Gräber von Ägypten. Da war es besser. Das sind die besseren Orte, als hier mit dir zu sterben in der Wüste. Also sie haben quasi auch auf diese Freiheit, die Gott ihnen geschenkt hat, wirklich, die sie gesehen haben, ja, 10 Plagen, wo Gott mit starker Hand sie erlöst hat aus einer ganz krassen Sklaverei, haben sie gesagt, hey, wir brauchen diese Freiheit nicht. Das war besser in Ägypten. Das war schöner. Und bevor wir jetzt irgendwie runterschauen auf die Israeliten, wie sie in Todesangst, sag ich mal, das dann gesagt haben, weil die waren in Todesangst, sie haben gesehen, dass eine riesige Armee kommt und sie einfach abschlachten will. Das hat ja noch niemand von uns erlebt. Sind wir nicht auch oft so, dass wir sagen, ja, Jesus hat mich schon erlöst, aber das ist mir eigentlich nichts wert. Das ist mir nichts wert für ihn, irgendwie zu leiden, zu kämpfen. Ich möchte wieder zurück in diese Welt. Wir kennen das. Da muss man sich nichts vormachen. Wir kennen das. Wir kennen das, dass die Welt oft so eine Macht hat oder wenn Druck kommt, dass wir dann einfach einknicken oder schwach werden. Und das steckt in unserem Herzen drinnen. Wir sind oft so untreu, Gott, der uns erlöst hat. Und in dem Fall war das noch mit Gerichten, aber unsere Erlösung ist, dass sich Gott selber geopfert hat mit seinem Körper für uns, mit seinem Blut. Er hat seinen letzten Atem für dich und mich ausgehaucht und das ist uns oft trotzdem so wenig wert, dass wir sagen, ja, wir schielen dann nach der Welt und denken, das ist schon eigentlich cool, das ist greifbar, das ist zählbar, was soll dieses ganze Unsichtbare? Ja, das steckt schon in uns drinnen. Ein anderer Prediger hat mal gesagt, es war noch relativ einfach für Gott, Israel aus Ägypten rauszuholen, aber viel schwerer war, Ägypten aus Israel rauszuholen. Ägypten kann so tief in uns drin sein, diese Welt kann so tief unser Innerstes gefangen nehmen, dass es sehr schwer ist, das für Gott rauszubringen aus uns. Und wir können es selber mal nachprüfen, für was schlägt denn dein Herz? Über was denkst du den ganzen Tag nach? Für was gibst du dein Geld aus? Für was setzt du deine Power ein? Martin Luther hat gesagt, wenn du diesen Test mal über dir ergehen lässt, dann weißt du, wer dein Gott ist. Und das ist hart, ich weiß, das ist brutal hart. Das ist oft nicht Gott, unser Gott. Aber es ist wichtig, das mal zu prüfen und so zu sehen und dann wieder zu dem Vers zurückzukommen. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Wie wunderbar diese Treue, wie treu Gott ist, wie sehr er uns lieb haben muss, dass er das aushält, ja? Unsere Schwachheit, unsere Sünden, unsere Undankbarkeit und dass er wie eine Säule eben feststeht, Wer sich ihm verschrieben hat, wer unter dem Blut ist, wer sich bekehrt hat, gehört zu ihm. Und er steht wie eine Säule zu dir. Und auch diese Treue, die kann einem schon das Herz auch weich machen, weil man sich denkt, warum ist er so treu? Warum ist seine Liebe so bedingungslos und so stark? Es kommt auch vielleicht ein bisschen ein harter Punkt, und zwar bei dem, das hat mich jetzt ziemlich erschreckt auch. Ich habe da eine Predigt gehört von dem Arthur Wilder Smith zu dem Thema, und der hat gesagt, es ist ein schwerer Punkt über den Pharao, dem Gott das Herz verstockt. Und ich weiß, da gibt es auch mehrere Ansichten dazu. Aber die Ansicht, die er hat, ist, finde ich, sehr interessant. Und er hat gesagt, dass der Pharao an sich eine lange Zeit immer wieder auch ganz bewusst das Böse gewählt hat. Er hat lange Zeit immer wieder gesagt, er will nicht das Volk ziehen lassen. Er hat das Böse gewählt, immer wieder. Und dann heißt es irgendwann, und dann verstockte Gott ihm das Herz. Dann musste er das Böse tun. Und es ist so gefährlich, auch für vielleicht diejenigen, die damit spielen, die sich vielleicht noch nicht für Jesus entschieden haben, die sagen, ja, ich will aber das Böse, ich finde das Böse toll, ich mag das, ich will es nicht hergeben. Glaub nicht, dass du damit spielen kannst. Man kann mit Feuer nicht spielen. Irgendwann ist es auch zu spät. Irgendwann bist du dann auch der Böse. Und irgendwann kannst du dann auch vielleicht nicht mehr umkehren. Ich weiß, dass es bis zum letzten Tag noch Hoffnung gibt, aber Gott nimmt sich manchmal auch Menschen, die wirklich permanent das Böse wollen, und setzt auch ein Denkmal. Und dann ist es auch zu spät. Der Pharao, der musste dann auch seine Rolle spielen. Er wollte diese Rolle und er hat sie bekommen. Und er hat seinen Willen bekommen letzten Endes. Aber das, was der Prediger gesagt hat, das hat mich auch echt erschreckt. Er hat gesagt, das kann man auch auf Christen anwenden. Und er hat gesagt, er hat es oft erlebt, dass die besten Werkzeuge des Bösen Christen sind, die bewusst sich einfach den Sünden wieder hingegeben haben, die bewusst in Sünden leben. Er hat ein Beispiel genannt. Er hat ein Buch verlegt gehabt und hat es nach Amerika zum sehr großen Verlag geschickt und hat sich gewundert, was das für eine schroffe Antwort zurückkommt von dem Mann. Also ein ganz großer Verlag, christlicher Verlag, und die Antwort war so brutal, so ganz brutale Absage und einfach herzlos, gnadenlos. Und dann hat er rausgekriegt nach einer Zeit oder hat es so mitbekommen, dass in dem Buch ging es teilweise auch um Ehebruch. Und der Mann, dieser Chef des Verlages, hat den Ehebruch gelebt. Ja, und das hat ihm einfach nicht gepasst. Und er war einfach böser als vielleicht jemand aus dieser Welt. Und hat er gesagt, er ist mit vielen Leuten aus dieser Welt öfters einfacher klargekommen, waren freundlicher zu ihm als Christen, die ja ganz bewusst im Bösen leben, ganz bewusst im Bösen wieder anhangen und auch nicht umkehren, unbußfertig sind. Es passiert ja ständig, dass wir als Christen sündigen, aber wir sollen bußfertig sein, wir sollen ja wieder umkehren zu Jesus. Und er hat jeden Tag Gnade für uns. Johannes sagt, wir haben von seiner Gnade täglich Gnade um Gnade genommen. Wir brauchen jeden Tag die Gnade. Aber wenn jemand wirklich so bewusst sagt, nein, und ich will, dann wird man, bei Saul sieht man das, kann man zu einem Killer werden. Und das erklärt vielleicht auch manches in unserer christlichen Welt, wie wir oft sind. Ja? Wenn wir unbußfertig sind, werden wir sehr, sehr schlimme Menschen. Und da muss jeder auch bei sich aufpassen und vielleicht sehen, bin ich noch bei Jesus, bin ich bußfertig, bin ich korrigierbar, und auch Buße tun, bevor wir unser Leben auch in Schutt und Asche legen oder auch das von anderen, bei uns selber anfangen. Aber ich fand das eine sehr krasse Warnung von einem Mann, der ein sehr, sehr, sehr guter Prediger ist oder war. Er lebt leider nicht mehr. Genau. Dann ist noch ein schöner Punkt. Die Israeliten haben ja das alles so ganz schnell vergessen gehabt, das Gute. Ja, Gott hat sie gerettet mit starker Hand aus Ägypten, aus einer Sklaverei, die brutal war. 430 Jahre lang brutal versklavt, und Gott hat sie herausgerettet mit Macht, hat ihnen gezeigt, dass er sie liebt, dass er sie befreien will, und ab Tag 1 sozusagen sind sie sofort undankbar, sofort wollen sie zurück. Und dann hat dieser Prediger gesagt, es ist so wichtig, dass wir die Segnungen zählen. Also im Englischen gibt es diesen Begriff Count Your Blessings. Es gibt auch mehrere Lieder davon, glaube ich. Count your Blessings. Zähl deine Segnungen. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Weil an dem Tag, ich sag mal, an dem bösen Tag, wenn die Prüfungen kommen, dass du dann nicht nackt dastehst und sagst, Gott, wo bist du jetzt? Ja? Nein, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schreib dir die Dinge auf, ja, wo er deine Gebete gehört hat. Schreib dir auf, wo er dich gesegnet hat. Und merk dir diese Dinge, damit du an dem bösen Tag sagen kannst, hey, ich weiß, du bist da. Ich weiß, du meinst es gut mit mir. Du wirst mich auch dadurch bringen. Und Mose war so jemand. Mose hat es nicht vergessen. Mose wusste, nein, dieser Gott, der uns hier rausgeführt hat, durch so viele Plagen, aus so einer krassen Versklavung, wird uns jetzt nicht im Stich lassen. Ich weiß es. Und deswegen kann er das auch sagen, weil er so eng mit Gott war. Deswegen kann er sagen, fürchtet euch nicht, steht fest. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Und es ist so wichtig auch in Gemeinden, dass es da Menschen gibt, die sich das merken, die Gott wirklich kennen. Nicht nur aus einem Lehrbuch, sondern die Dinge mit Gott erfahren haben und die erlebt haben, dass er trägt, dass er führt, dass er wirklich treu ist und es der Gemeinde vermitteln und einfach dafür stehen, wie der Mose eben auch, der wusste, er kennt seinen Gott, er wird sie nicht im Stich lassen. Wenn er sie dahin führt, hat er irgendwie einen Weg. Und es ist so wichtig, dass wir auch persönlich nicht vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Wir sind oft so vergesslich und undankbar und wollen uns da auch dran erinnern. Jetzt vielleicht noch eine Sache. Gott geht voran. Gott geht voran in der Wolken- und Feuersäule. Er geht voran. Er ist nicht hinten und läuft so nach und segnet das Volk bei allem, was es so vorhat. Finde ich so interessant, dass ein ganz berühmter Musiker, den ich auch echt schätze, das ist der Bono von U2, der ist so vielleicht nicht in allem immer so ganz geradlinig, aber der hat Jesus schon auch sehr, auf sehr schöne Art und Weise bekannt, geht in eine Gemeinde und da hat er mal dem Prediger irgendwie seine Pläne erzählt und hat gesagt, ja, das und das wäre doch gut, wenn ich das machen würde. Und der hatte schon sehr viel Gutes auch getan, sehr viel geholfen, auch finanziell Menschen auf der Welt. Und dann hat der Prediger zu ihm gesagt, ja, ist schon ganz gut, wenn wir halt unsere Pläne haben und Gott bitten, dass es segnet. Aber noch besser ist, wenn du siehst, wo Gott am Arbeiten ist und ihm dahin folgst. Wenn du siehst, okay, hier arbeitet Gott und dass du dich von Gott in diese da reinführen lässt, wo er schon arbeitet. Nicht, dass wir ihm unsere Pläne immer aufdrücken. Und es ist irgendwie so schön, dass Gott da vorangeht. Die Wolkensäule geht voran. Und ich denke, dass es für uns auch so wichtig ist, weil wir so oft so widerspenstig sind und haben unsere Pläne, dass wir fragen, Herr, wo geht eigentlich der Weg lang? Wo ist der Weg? Wohin willst du mich haben? Wohin willst du mich führen? Und eben nicht sagen, hier, bum, 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 das sind meine Pläne, bitte jetzt den Segen. Das ist auch so, das machen wir untereinander auch nicht oder hoffentlich nicht. Und er soll vorangehen, er soll nicht hinten dran sein. Und wenn sein Angesicht vorangeht, und das steht immer wieder in der Bibel, wenn dein Angesicht nicht vorangeht, dann führe uns nicht von hier herauf. Und im Psalm 44 sagt der Psalmist, nicht unser Schwert, nicht unsere Stärke hat uns das Land gegeben, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts. Also das Angesicht Gottes ist mächtiger als alles. Und wenn das uns vorangeht, was kann sich uns in den Weg stellen? Und Gott will vorangehen, er will uns führen. Und wo er führt, schafft er Wege. Alles wird zu einem Weg, wenn er uns führen kann. Eine Wüste kann ein Weg werden, ein Chaos kann ein Weg werden. Selbst das Meer muss zu einem Weg werden, wenn Gott vorangeht. Und sicher wird niemand von uns jemals so, vielleicht, ich weiß nicht, aber solche Sachen erleben, aber wir werden es erleben, wenn wir uns auf ihn verlassen, dass er uns Wege zeigt, die wir nicht kennen. Gibt es auch einen Vers, er zeigte ihnen Wege, die sie nicht kannten. Wir haben im Kleinen das vor kurzem erlebt, wo wir sehr schön geführt worden sind, wo wir einfach das nicht gedacht hätten, aber wir haben, der Süle und der Sam, die da sitzen, die waren auch mit dabei, wir waren an der Wiesen, haben da Musik gemacht, wollten einfach nur ein bisschen Lobpreis machen mit anderen Geschwistern in München, wo die Wiesen ist. Und dann wollten wir anfangen zu spielen, dann kamen plötzlich diese ganzen Polizeiwagen vorbei, also wahnsinnig viele so VW-Busse. Und wir haben gedacht, ja, das ist alles, das geht einfach nicht, das macht das ja alles kaputt, wir können hier nicht spielen. Dann kam eben der Trupp von IAA-Gegnern, also auch ein größerer Trupp, die halt wahnsinnig schon aggressiv waren und halt demonstriert haben. Dann kamen wieder Polizeiwagen und dann war halt niemand mehr da. Die waren halt alle weg und wir haben halt gespielt und es war einfach niemand da. Wir haben gedacht, ist einfach nicht, ja, Chaos. Nichts zu machen. Sinnlos irgendwie. Und dann hat uns Gott aber geführt, so immer so eine kleine Station weiter und weiter, bis wir plötzlich in dem IAA-Gegner-Camp gestanden sind und dort Musik gemacht haben. Und Gott hat da die Türen geöffnet. Die Leute haben, also das war eigentlich ziemlich streng, dass man da reinkommt. Man musste sich testen, man musste sagen, warum wir da rein wollen und wer wir sind. Und wir haben gebetet, wenn der Herr das will, dass wir da drinnen spielen, dann, und die waren schon, also sind schon teilweise sehr aggressive Gegner auch von der IAA gewesen. Gott hat die Türen einfach aufgemacht. Und wir haben dann mittendrin gespielt bei den Leuten, die auch wirklich sehr, sehr negativ eigentlich dem Glauben gegenüberstehen, die meisten auf jeden Fall. Aber er hat einfach die Tür aufgemacht. Wenn er will, dass Türen aufgehen, dann macht er sie auf. Da kann niemand was dagegen machen. Und die Leute haben da drin immer mit Funkgeräten, ja, was sind die und was verteilen die da? Und da haben die CDs und es war fast wie auf dem Amt, ja? Fast wie auf einer, keine Ahnung, mehr Bürokratie als auf manchen Ämtern. Aber wenn der Herr uns Türen öffnet, dann macht er sie auch auf, wenn wir ihm nachgehen, wenn er vorne ist. Und das wünsche ich uns, dass er uns wirklich, wo vielleicht beim einen oder anderen kein Weg zu sehen ist, dass er da der Weg wird. Und Jesus sagt es ganz klar und das ist vielleicht auch nochmal für alle, die einfach das noch nicht erlebt haben oder sich nicht sicher sind. Jesus sagt es nochmal ausdrücklich. Er sagt es in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg zum Vater, der einzige Weg nach Hause. Die Israeliten, ihr Ziel war das gelobte Land, aber letztendlich auch die Ewigkeit. Es ist das Volk des Bundes, das Gott niemals aufgeben wird und durch das auch das Heil unter die Menschen gekommen ist, durch seinen Sohn. Das gehört zu dieser ewigen Geschichte dazu. Und Jesus war da schon bei diesem Volk da. Er hat diesen Weg gemacht. Er ist der Weg, auch durch das Meer. Er ist der, der sie herausgeführt hat. Und er ist auch heute noch der Weg. Für jeden, der sich ihm anvertraut. Er ist der Weg zum Vater. Und er kann auch Wege schenken, auch in deinem täglichen Leben, die du nicht sehen kannst, wo du denkst, wie soll es denn jetzt weitergehen? Aber er ist der Weg. Und Martin Luther, damit möchte ich schließen. Martin Luther hat gesagt, halt, ich möchte nicht schließen. Sorry, Entschuldigung, ich möchte nicht schließen. Eine Sache kommt noch. Martin Luther hat gesagt, er weiß nicht, wie er in den Himmel kommen soll. Er weiß es nicht. Aber er klammert sich an Jesus fest. Weil Jesus, den muss Gott reinlassen. Deswegen weiß er auch, dass er in den Himmel kommen wird. Es ist so schön kindlich. Ja? Der große Theologe hat es oft so wunderbar kindlich für jedermann verständlich ausgedrückt. Wer sich an Jesus klammert, wer sich ihm anvertraut, kommt in den Himmel, weil Gott muss Jesus hineinlassen. Und er ist der Weg. Er ist der Weg zum Vater. Und wer sieht denn den Weg zum Himmel? Also mir hat noch niemand erklären können, so, wo ist denn der Weg zum Himmel? Gebote, Gesetze, wer kann sich denn den verdienen? Ich habe noch auch niemanden getroffen, der das vorgeben konnte. Genau, das Letzte, und das ist dann eigentlich das, wo mein Bruder das am nächsten Sonntag predigt. Möchte ihm das nicht wegnehmen. Also es hört jetzt auf mitten am Höhepunkt. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das ist auch wunderbar. Das war für mich, deswegen habe ich das meinem Bruder auch noch geklaut. Für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Vers und ist es auch immer noch in den letzten 3 Jahren, wo Gott mich eigentlich eine ganz, ganz harte Lektion gelernt hat, still zu sein. Sich nicht zu rächen, sich nicht keine Vergeltung zu verschaffen, sich nicht Luft zu verschaffen, nicht alle Register zu ziehen, die gegen einen vielleicht gezogen werden. Es ist ziemlich leicht, Vergeltung zu üben. Es ist ziemlich einfach. Und es ist echt schwer, still zu sein und Dinge Gott zu überlassen. Zu sagen, Herr, du siehst es, du bist gerecht, ich überlasse dir diese Dinge. Ich werde mich nicht rächen, ich werde nicht diese Dinge irgendwie selber in die Hand nehmen. Und das ist oft das Schwerste, gerade für Menschen, die vielleicht auch gerne Dinge tun. Da gehöre ich schon dazu. Ich nehme normalerweise schon Dinge in die Hand oder versuche Dinge zu regeln einfach. Und ich verlasse mich immer noch auf diesen Vers. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet still sein. Den habe ich so oft bekommen, diesen Vers, und ich weiß, der Herr wird streiten. Und an mir liegt es, wirklich still zu werden, auch innerlich, nicht nur äußerlich, sondern innerlich auch ihm diese Dinge abzugeben, auch das Fehler von anderen unter das Kreuz zu bringen und stille zu werden. Und wenn wir eine Sache echt lernen können, das, da bin ich ja auch letztens noch so, das muss ich ja noch kurz sagen, so echt ermahnt worden von auch so einem, ja, von Wilhelm Busch, von der Predigt von Wilhelm Busch, der über das Gebet geredet hat, über das Stille sein. Er hat gesagt, schon in den 50er, 60er Jahren hat er gesagt, die Christen können einfach nicht mehr still sein. Die können einfach nicht mehr beten. Die können nicht mehr. Die wollen es, aber sie können es nicht mehr. Das hat er vor wie vielen 70 Jahren hat er das gesagt? Vor 70 Jahren hat er das gesagt. Und ich habe echt das Gefühl, so, wir können alles. Predigen, lehren, es gibt Videos, Filme, Wahnsinn. Aber beten, Jesus sagt zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Ich denke manchmal, das haben wir echt verlernt in unserer Zeit. Wir sind vielleicht in vielen Sachen so schlau und so hochtechnisiert, aber die Hauptschlagader des Glaubens, das Beten, das Stille sein, das hat man das Gefühl, das ist irgendwie gar nicht mehr da. Und deswegen ist es oft auch so, merke ich so, unser Glaube ist so kurzatmig. Es hat keine Power, es hat keine, man erlebt Gott nicht mehr so richtig. Und Mose war eben dieser Mann, der zu dem Zeitpunkt gesagt hat, Leute, nein, 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 ich weiß das, ich kenne meinen Gott. Ich war bei ihm 40 Jahre in der Stille und er wird eingreifen, er kommt nicht zu spät. Er kommt nie zu spät und wir müssen jetzt einfach loslassen. Wir müssen jetzt einfach loslassen. Und ein Reformator hat es gesagt, der Zwingli hat es gesagt, im Namen des dreieinigen Gottes lasst alles los. Wenn man sich diesen Namen vor Augen führt, diesen dreieinigen Gott, diesen mächtigen Gott, der auch solche Wunder tut und solche Gerichte übt, loslassen. Es gibt Situationen, da kann man auch nichts machen. Muss man einfach loslassen und die Dinge und auch sich selber in seine Hand begeben. Und wie wunderbar er es letzten Endes doch auch hinausführt. Für alle, die ihm vertrauen und unter seinem Blut sind. Ich möchte noch beten. Vater, du sagst, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Herr, wir sind oft so vermessen und denken, wir können Dinge ändern. Herr, wir können ja nicht mal uns ändern. Aber du bist Gott und wir wollen stille werden vor dir. Wir wollen klein werden vor dir. Und wir bekennen, dass wir kleine, vergängliche Menschen sind. Aber wir sehen uns nach deinem Reich und wir sehen uns nach deiner Gegenwart. Und danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, der Weg zu dir ist, der uns mit heimbringt, der gute Hirte ist, der jeden heimbringt zu dir, der sich dir anvertraut. Auch wenn wir versagen, auch wenn wir hinfallen. Und ich möchte dich preisen für deine Treue. Auch wenn wir untreu sind, bleibst du treu. Du bist so ein guter Hirte. Und danke auch, dass du alle Wege von uns in deiner Hand hast. Und ich möchte dich bitten, dass du gerade denen die Wege zeigst, die jetzt gerade keinen Weg sehen. Dass du diese Säule bist, die vor uns hergeht. Dass du die Wege zeigst. Danke, Herr. Bitte segne uns, stärke uns. Amen.